Wunder gibt es heute, nicht nur vor 2000 Jahren. Das ist ein anschauliches Beispiel. Und letzten Sonntag haben wir von der ersten Krankenheilung der Apostel in der Apostelgeschichte gehört. Und jetzt wollen wir schauen, wie geht diese Geschichte weiter? Was hat dieses Wunder alles ausgelöst? Und wir wollen uns dabei fragen, ja, warum schenkt Gott Wunder und was will er damit bezwecken? Und wenn Gott Wunder schenkt, wie können wir noch mehr aus dieser Kraft leben, auch in unserem Alltag? Wir lesen aus Apostelgeschichte 3, ab Vers 11. Und hier lesen wir, der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Wenn Zeichen und Wunder passieren, dann staunen die Menschen, dann gibt es Aufregung, dann verstehen die Leute nicht, was da passiert, die können das nicht einordnen. Aber wenn es dabei bleibt, gibt es nur das Staunen. Die wissen nicht, wer das Staunen verursacht hat. Und deshalb muss es immer einen Schritt weiter gehen und dass wir schauen werden, hey, was ist der nächste Schritt? Nicht nur bei den Wundern stehen bleiben. Und hier sehen wir, es hat ein unübergeordnetes Ziel. Wunder allein können Menschen nicht retten. Das letzte Ziel ist eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott. Eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Eine Begegnung mit der Kraft Gottes. Und das ist hier passiert. Dieser Gelähmte ist geheilt worden. Wir haben letztes Mal davon gehört. Alle sind aufgeregt. Tausende kommen zusammen, wollen wissen, was ist da los? Wie ist das überhaupt möglich gewesen? Die Leute sind bereit, die Botschaft von Petrus zu hören über Jesus. Die erfahren, wer Jesus wirklich ist. Und die Christengemeinde wächst bis 5.000 Menschen. Also etwa 2.000 Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus an dem Tag gekommen. Darüber hören wir mehr in der Predigt von Michi nächsten Sonntag. Und wenn wir die Zeichen und Wunder in der Apostelgeschichte schauen, sehen wir, alle diese Zeichen und Wunder wollen etwas bezwecken. Den Namen von Jesus erheben, den Namen von Jesus groß machen und sagen, im Namen von Jesus gibt es Kraft. Denn was nutzen alle Wunder, wenn Menschen geheilt werden, aber verloren gehen, wenn sie nicht gerettet werden, wenn sie nicht eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus haben? Das größte Wunder, das es gibt, ist, wenn jemand erkennt, wer Jesus wirklich ist und sein Leben ihm anvertraut. Deshalb bleibt Petrus nicht hier beim Wunder stehen. Er lässt sich nicht feiern und zum Mann des Jahres oder Held des Alltags oder irgend so etwas. Nein, er geht weiter. Er sagt, hey Leute, es geht nicht um mich, es geht um Jesus und es geht um seine Kraft. Und deshalb will ich euch weiter erzählen, wer das gemacht hat. Er sagt auch nicht, hey Leute, es ist gerade ein Wunder passiert, ist sonst noch jemand krank, kommt alle nach vorne. Nein, er spürt, jetzt ist die Gelegenheit, den nächsten Schritt zu machen, diesen Leuten bekannt zu machen, wer Jesus Christus wirklich ist. Und wir lesen hier auf Vers 12, da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht? Ja, gute Frage, also wie soll man nicht überrascht sein, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Es geht um Jesus, sagt Petrus hier. Geisterfüllte Menschen lenken nicht die Aufmerksamkeit auf sich, schaut, wie groß ich bin, was ich alles kann. Nein, die weisen auf Jesus hin. Je mehr mich der Heilige Geist bestimmt, desto mehr werde ich ein Wegweiser auf Jesus sein. Leute, das ist Jesus, das ist seine Kraft, das hat er getan. Und das sehen wir auch bei Petrus. Er sagt, hey, nicht wir, sondern Jesus hat das getan. Je mehr der Heilige Geist mich bestimmt, desto mehr will er eine Leidenschaft in meinem Herzen wecken für Jesus, für seinen Auftrag, für seine Kraft. Je mehr will er ein Feuer in mir anzünden, damit ich für Jesus brennen kann und andere Menschen angesteckt werden. Und wir lesen hier, Petrus nahm die Gelegenheit war. Der Heilige Geist, der ihn führt, zeigt ihm, hey, da gibt's eine besondere Gelegenheit. Es geht nicht darum, dass du jetzt weiter Wunder tust. Es geht jetzt darum, dass jetzt der Himmel und die Erde sich berühren und Gott etwas ganz Großartiges tun will. Es geht darum, dass die Menschen erfahren, wer Jesus Christus wirklich ist. Ach, ich wünsche mir so sehr, diese Gelegenheiten wahrzunehmen, noch mehr in meinem Alltag. Gott schenkt Gelegenheiten, Gott schenkt Momente, heilige Momente, wo wir Jesus und seine Kraft bekannt machen können. Die Frage ist, nehmen wir sie wahr? Und was brauchen wir dazu? Was brauchen wir, um diese Momente wahrzunehmen? So oft leben wir einfach in den Tag hinein und schauen wir mal, was passiert. Aber was für ein Unterschied ist es, wenn wir den Tag am Morgen im Gebet vorbereiten? Mit Gott besprechen, Gott, das sind meine Gespräche, das sind meine Begegnungen, die Leute, die ich treffen werde, ich weiß nicht, was alles noch passiert, aber Gott, ich will das im Gebet mit dir vorbereiten. Und wir können auch stille werden und fragen, ja Gott, willst du mir auch etwas sagen, irgendein Hinweis vielleicht? Ich bin einfach offen für dich. Und so kann uns der Heilige Geist führen. Ich erinnere mich an einen Morgen, ist nicht lange her. Ich weiß, es ist ein schwieriger Tag, ich habe ein schwieriges Gespräch und ich bin total überfordert. Ich weiß einfach nicht, was sagen. Und dann bin ich am Bibellesen am Morgen und dann spricht Gott zu mir durch die Bibel und sagt, diese Person wird zwar mit dir über dieses Thema reden, aber ihr werdet euch heute über Jesus unterhalten und du wirst für sie beten, um ihre Krankheit. Und genau so ist es passiert. Das andere Thema ist wie kein Thema mehr gewesen. Wir haben über Jesus geredet und sie war sehr dankbar, dass ich für sie beten durfte. So kann Gott uns führen im Alltag, uns Gelegenheiten schenken, die wir wahrnehmen können. Aber was braucht es, damit wir Gelegenheiten wahrnehmen können? Was braucht es? Bereitschaft, oder? Jemand hat mal gesagt, Glaube wird im Alltag folgendermaßen buchstabiert. R-I-S-K-O, Risiko. Risikobereitschaft, dass ich mich überraschen lasse, dass ich etwas riskiere mit Gott. Und dann erlebe ich solche Situationen. Der Heilige Geist kann und will uns vorbereiten, Gelegenheiten wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob Petrus und Johannes im Voraus wussten, was passieren würde. Die Geschichte erweckt den Eindruck, das war eher eine spontane Sache. Aber der Heilige Geist hat ihnen gezeigt, das ist heute dran. Und jedenfalls bin ich überzeugt, Gott schenkt auch heute solche Gelegenheiten. Viele sind nicht spektakulär, aber wenn wir uns darauf einlassen, werden die Menschen die Kraft von Gott erleben. Gestern Vormittag sind wir auf der Straße gegangen. Einmal im Monat haben wir Straßeneinsatz. Ridgeville heißt das, verschiedene Christen von der Gemeinde in Will kommen zusammen und wir gehen einfach auf die Straße und manchmal reden wir mit den Menschen, verteilen irgendwelche Flyers oder beten für Menschen. Und letzten Samstag, also gestern, haben wir gespürt, wir sollen einfach für Menschen beten. Und wir haben zuvor gebetet, Gott, gibt es vielleicht irgendwelche Menschen, für die wir beten sollen. Und dann sind wir auf die Straße gegangen, ziemlich verrückt. Und dann haben wir die Menschen gesehen, die uns im Sinn gekommen sind. Und dann haben wir für verschiedene Menschen beten können. Die sind sehr offen gewesen, waren sehr berührt. Und als wir zurückkamen, war ein lustiger Mann da mit der Gitarre am Spielen. Vielleicht habt ihr ihn gestern auch gesehen, wenn er einkaufen gewesen war. Ein Engländer, der hat wunderschön gesungen. Fast so schön gespielt wie der Dani, Gitarre. Und dann bin ich auf ihn zugegangen. Ich habe gespürt, ich muss mit diesem Mann reden. Und dann sage ich ihm, hey, du bist begabt. Du singst so schön, komponierst du deine Lieder selber. Ich habe gesehen, er hat ein Heft mit den Versen drauf. Und er spricht Englisch und sagt, ja, genau und so. Und er will den Menschen Freude machen, hat er gesagt. Ich habe gesagt, ja, wir wollen auch den Menschen Freude machen. Wir sind auch unterwegs. Und er fragt, ja, spielst du auch Musik oder singst? Ich sage, nein, nur meine Frau und so. Aber wir haben auch was anzubieten den Menschen. Wir beten für die Menschen. Wir glauben, im Namen von Jesus ist Kraft und dass Situationen sich verändern im Namen von Jesus, wenn wir für sie beten. Und dann sagt er, ja, interessant, ja. Und dann frage ich ihn, ja, gibt es irgendwas? Vielleicht tust du dir etwas weh oder hast du irgendeinen Wunsch? Für was sollen wir für dich beten? Sagt er, weißt du, vom Gitarre spielen tut im Nacken so weh und Ja, und dann frage ich ihn, ja, darf ich für dich beten? Ja, sicher. Darf ich auch die Hand auflegen hier? Ja, sicher. Und dann beten wir einfach für ihn. Und er sagt nachher, man, you have a power. Du hast eine Kraft. Ich wusste, nein, ich habe keine Kraft. Es ist die Kraft von Jesus. Ich habe gesagt, es ist Jesus, der diese Kraft hat. Ich wusste, hey, vor ein paar Tagen lief ich noch in Krücken. Ich hatte einen Snowboard-Unfall am Montag. 2 Tage lang musste ich in Krücken laufen. Also so viel Kraft hatte ich nicht. Aber es ist die Kraft von Jesus. Im Namen von Jesus ist heute noch Kraft. Und er war tief berührt zu merken, wow, da hat er etwas gespürt. Es ist Kraft in diesem Namen von Jesus. Es ist nicht unsere Kraft, sondern die Kraft von Jesus. Und Petrus sagt den Leuten, warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft, unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Es ist nicht so, dass wir die Helden sind, es ist nicht so, dass wir besonders fromm sind oder besonders glaubensstark, sondern es geht um Jesus. Und er macht das egal, auch durch ganz gewöhnliche Menschen. Und er sagt hier weiter, in Vers 13, nein, der Gott, unser Vater, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinen Diener Jesus verliehen hat. Petrus spricht hier zu Juden, die glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und die dachten, ja, wir kennen diesen Gott gut. Und er sagt, Überraschung, diesen Gott will euch etwas sagen. Durch dieses Wunder will er euch zeigen, er hatte Jesus Kraft und Herrlichkeit von er ist der Diener Gottes, der vor 700 Jahren im Buch Jesaja, vom Propheten Jesaja angekündigt wurde. Er ist der Messias. Ihr habt euch im Fall enorm getäuscht. Das ist die Botschaft von Petrus und stellt euch vor, wie die reagieren. Die sind sehr erstaunt. Und Petrus sagt, hey, dieses besondere Wunder soll bestätigen, dass Gott diesem Jesus Kraft und Herrlichkeit gegeben hat. Es geht um Jesus. Wenn die Macht und Herrlichkeit von Jesus sichtbar werden, dann geschehen Wunder, dann passieren Sachen, die normalerweise nicht möglich sind. Unmögliches wird möglich. Und das soll unser tiefstes Herzenswunsch sein, dass Gott in unserer Mitte und in unserem Alltag seine Kraft und Herrlichkeit sichtbar macht. Ich sehne mich danach, dass Jesus noch mehr in seiner Kraft und Herrlichkeit sichtbar wird in unserer Mitte. Dass er in seinem Namen all das tut, was wir nicht tun können. Denn in seinem Namen ist heute noch Kraft. Was trauen wir Jesus heute alles zu? Was erwarten wir von ihm, wenn wir zusammenkommen? Ein bisschen Lieder, ein bisschen Bibel und ein bisschen... Was erwarten wir von Gott? Haben wir ihn zu klein gemacht? Stecken wir ihn einfach in der Tasche? Trauen wir ihm zu, dass er heute noch in Kraft und Herrlichkeit in unserer Mitte kommt? Ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben als mit seiner Kraft und Herrlichkeit. Ein kluger Mann sagte einmal, das Christentum begann als eine übernatürliche Bewegung in Galiläa, wurde zur Religion in Rom, zur Kultur in Europa und zum Big Business in Amerika. Da steckt eine große Wahrheit drin. Aber ich glaube, es gibt noch etwas mehr. Zu Europa muss man noch etwas anmerken. Das Zeitalter der Aufklärung. Im 18. Jahrhundert, die technischen Errungenschaften haben die Menschen dazu gebracht, zu sagen, hey, alles, was nicht der Göttin Vernunft untergeordnet wird, alles, was man nicht erklären kann, gibt es gar nicht, oder? Nur was wir verstehen, das gibt's. Und dazu kam die liberale Theologie, die sagten, ja, all die Mythen in der Bibel, weg damit. Nur was wir heute sehen und erklären können, nur das gibt's. Ein bekannter Vertreter von dieser Theologie sagte mal, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Eine ganz starke Aussage. Und auch wenn wir uns von dieser Aussage abgrenzen, ist es nicht zu unterschätzen, wie stark dieses Weltbild unsere heutige Kultur in Europa prägt. In einer Zeit des Internets, der Telefonie, verbannen viele Menschen einfach die spirituelle Welt ins Reich der Märchen und Mythen und sagen, nein, so etwas gibt es nicht. Aber wenn wir das Neue Testament mit einem offenen und objektiven Augen anschauen, merken wir, vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel geschehen übernatürliche Ereignisse. Es ist ein Buch voller übernatürlicher Ereignisse. Wenn Jesus Christus kommt, berührt der Himmel die Erde und dann passieren Sachen, die sonst nicht möglich werden. Und noch mehr, das alles geschah nicht nur im Leben von Jesus und seinen ersten Gesandten, die Apostel, sondern auch durch das Leben von ganz gewöhnlichen Menschen wie du und ich. Er gab ihnen seine Kraft und sie machten Jesus bekannt. Das ist heute noch möglich. Gewöhnliche Menschen wirkten durch den Heiligen Geist und brachten andere Menschen mit Jesus in Verbindung. Diese Bewegung geht heute weiter durch all die Menschen, die sagen, ja, Jesus, mein höchstes Ziel ist, dich groß zu machen, dich zu erheben, dich zu verherrlichen in meinem Leben. Wenn Jesus seine Kraft erweist, dann hören die vielen Argumente auf, dann muss man nichts mehr beweisen. Menschen spüren, es gibt etwas mehr und die sind bereit, die Botschaft über Jesus zu hören. Und deshalb geht Petrus auch hier weiter und er sagt ihnen hier eine ganz krasse Botschaft, muss ich sagen. Also, ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Ich staune, wie mutig Petrus hier ist. Vor Tausenden von Menschen sagt, ihr im Fall, ihr habt ihn verurteilen lassen, ihr habt ihn getötet, ihr habt euch schuldig gemacht. Ihr habt ihn für einen Wahnsinniger gehalten, ihr habt ihn für einen Gotteslästerer gehalten, aber ihr habt euch enorm getäuscht. Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt und gezeigt, er ist der lebendige Gott. Interessant, wie er hier genannt wird. Der Heilige und der Gerechte, der Ursprung des Lebens. All das sind Begriffe aus dem Alten Testament. Die Juden wussten sofort, das sind Begriffe, Bezeichnungen für den Messias, für den Retter. Und die mussten einfach mit dem offenen Mund bleiben und denken, das ist der Messias, den wir beseitigt haben. Wir haben gedacht, jetzt wird es still, jetzt hören wir nichts mehr von ihm. Und jetzt Überraschung. Dieser Jesus lebt und der ist der Grund dafür, warum dieser Mann geheilt wurde. Dieser Jesus ist in Wirklichkeit Gottes Sohn und der Beweis dafür ist diese Kraft, die dieser Mann geheilt hat. Und durch diese Heilung wird allen die Realität von Jesus vor Augen geführt. Und weiter sagt ihnen Petrus in Vers 16, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Damals stand der Name einer Person auch für seinen Charakter, auch für seine Autorität. Und Jesus bedeutet in der hebräischen Sprache, Gott rettet, Gott hilft, Gott befreit. Und indem Petrus sagt, im Namen von Jesus, zeigt er, hey, in seiner Autorität, in seiner Vollmacht ist dieses Wunder geschehen. Er sagt, hey, es ist Jesus. Im Namen von Jesus ist Kraft zu heilen. Im Namen von Jesus ist Kraft zu retten. Im Namen von Jesus ist diese Kraft. Er ist mehr als ein Prophet, mehr als ein guter Lehrer, mehr als ein Heiler. Er ist Gottes Sohn. Sagt, wir handeln nur in seiner Vollmacht. Diese Woche haben wir von der Postfinanz einen Brief erhalten, beziehungsweise meine Frau. Und dann hieß es hier, sehr geehrte Frau Nesch, Ihre aktuelle Postfinanz-Kreditkarte direkt ist nur noch wenige Wochen gültig, benutzen Sie die neue Karte. Und das erste Mal habe ich die Karte so in der Hand genommen und habe geschaut, hey, da steht nicht nur Ihr Name drauf, Nesch Damaris, und unten steht Konto Nesch Adrian. Es ist mein Konto im Fall. Gut, jetzt unser Konto. Aber ich musste mich erinnern, dieses Konto hatte ich schon, als ich Student war, vor vielen Jahren. Und eine der ersten Amtshandlungen, als wir geheiratet haben, war, meiner Frau ganze Vollmacht über mein Konto zu übertragen. Sie hat so eine Karte bekommen und sie durfte die Kaufkraft meines Kontos so oft verwenden, wie sie wollte. Natürlich gibt es auch Tageslimiten und so weiter, aber ich habe ihr voll vertraut. Ich habe gesagt, in der Verbindung, die sie zu mir hat, eine verbindliche Beziehung, ist sie in der Lage, Sachen zu tun in meinem Namen, die sie vorher nicht in der Lage war. Und das ist Vollmacht, liebe Freunde. So ist es auch bei Jesus. Und er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin zum Postomat. Nein. Und holt nur ein bisschen, es gibt Tageslimiten. Nein, sagt, darum geht hin und macht zu Jünger alle Welt. Darum geht hin in meiner Vollmacht und handelt in meiner Kraft. Ohne Tageslimite. Das ist Vollmacht. Wir haben diese Vollmacht. Sind wir uns eigentlich bewusst, was für eine Kraft uns im Namen von Jesus zur Verfügung steht? Unglaublich. Ich glaube, wir unterschätzen das viel zu oft. Diese Kraft kann erfahren werden. Aber wie? Es ist sehr speziell, was Petrus hier sagt. Durch sein Vertrauen auf den Namen von Jesus und weiter, der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat. Ich habe gedacht, Moment schnell. Hat der Gelähmte geglaubt oder nicht geglaubt? Der hat ja nur Geld gewollt, oder? Der hat nichts mehr als Geld erwartet. Das ist doch kein Glaube, oder? Ich habe gedacht, Petrus, was erzählst du da? Und dann habe ich mir die Geschichte nochmal angeschaut und ich fing an zu verstehen, was ist passiert. Petrus hat gesagt, im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Er hat von dem Namen Jesu gehört. Und jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Kann jemand bitte nach vorne kommen? Kommt du, Rudi. Der war am Boden, oder? Nein, du bist Jesus. Der war am Boden und sagt, nein, du bist Petrus. Und dann sagt Petrus im Namen von Jesus, steh auf und geh und her. Und dann heißt er, und Petrus half ihn, sich aufzurichten. Was bedeutet das? Er nahm ihn in die Hand. Aber der hätte sagen sollen, hey, was soll denn das? Was ist das für ein Unsinn? Das ist doch nichts möglich. Er musste zulassen, er musste sich helfen lassen und sagen, ja, ich probier's. Aber die Kraft kam erst, nachdem er die Hand genommen hat. Die Kraft, er konnte nicht wissen, was passiert. Erst nachher, vielen Dank, es hat doch geklappt, super. Aber versteht ihr? Das zeigt uns, was biblischer Glaube ist. Oft denken wir, du musst so einen großen Glaube haben und das glauben. Und, du musst mehr, und viele erzählen so einen Unsinn, du musst mehr glauben, dann wirst du gesund. Und du musst mehr glauben, dann kommst du gut. So ein Unsinn. Biblischer Glaube bedeutet, ich nehme das an, was mir angeboten wird. Ich riskiere, der hat nicht gewusst, klappt es nicht. Biblischer Glaube heißt nicht, keine Zweifel zu haben. Ich bin ziemlich sicher, der hat enorm viele Zweifel gehabt, ob es funktioniert mit dem Namen von Jesus und so weiter. Der war ziemlich skeptisch. Aber biblischer Glaube bedeutet, ich lasse mich darauf ein, mit all meinen Zweifeln und Bedenken. Ich versuche es. Ich probiere es mit diesem Jesus. Bis jetzt konnte mir niemand helfen. Ich war seit Geburt gelähmt. Aber ich versuche es mit diesem Jesus. Jesus, ich gebe dir die Hand. Ich versuche es mit dir. Das ist biblischer Glaube. Es kommt nicht darauf an, wie stark der ist oder was du alles kannst, sondern es geht um Jesus. Und auch, es heißt, auch dieser kleine Glaube ist ihm geschenkt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm weckte, heißt es. Das heißt, es geht nicht um mich. Auch dieser Glaube wird mir geschenkt. Jesus schenkt mir diesen Glauben. Es geht um Jesus und um seine Kraft. Er macht all das möglich. Mein Teil ist, einfach mit meinen Zweifeln, Bedenken, Unsicherheiten zu Jesus zu kommen und sagen, ja, ich lasse mir helfen. Ja, Jesus, ich lasse mich darauf ein. Und wenn diese Heilung im Namen von Jesus geschehen ist, dann bedeutet das, Jesus lebt. Jesus ist erfahrbar. Und Jesus ist mehr als das, was die Leute ihn für ihn gehalten haben. Stellen wir uns mal die Situation von diesen Menschen vor. Die erfahren, wir haben uns enorm schuldig gemacht. Wir haben Mist gebaut. Wir haben uns getäuscht. Und dann, was erwartet man in so einer Situation? Die gerechte Strafe, das Urteil, oder? Was passiert jetzt mit uns, oder? Aber genau das Gegenteil passiert. Plötzlich ändert sich der Ton in der Stimme von Petrus. Und er sagt hier, nun Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen. Und eure früheren Männer wussten es ebenso wenig. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Statt Strafe erfahren diese Menschen Gnade. Petrus, der diese Gnade selber erfahren hat, geht so gnadenvoll, so barmherzig mit diesen Menschen um. Genau das Gegenteil, was sie verdient hätten, haben sie erhalten. Eine neue Chance. Und hier sehen wir das Herz von Gott. Und hier sehen wir, wie Wahrheit und Liebe zusammenkommen. Und wenn Wahrheit und Liebe zusammenkommen, dann gibt es Hoffnung, dann gibt es einen Ausweg. Wenn nur Wahrheit zusammenkommt, dann macht mich das kaputt, ich bin verzweifelt. Aber wenn Wahrheit und Liebe zusammenkommen, dann weiß ich, es gibt einen Ausweg. Und wir sehen hier das Herz von Gott. Der Petrus sagt, hey, ihr Loser und Versager und Gescheiterten, halt selber Schuld, Pech gehabt, jetzt bekommt ihr das, was ihr verdient habt. Nein, er sagt, ihr Geschwister, liebe Geschwister, dadurch sagt Gott, hey, ich will, dass auch ihr Teil meiner Familie werdet. Ich will von ganzem Herzen, dass ihr auch meine Kinder werdet. Und es soll euch nichts trennen von mir. Ich will, dass ihr meine Kinder werdet. Das ist das Herz von Gott. Vergessen wir alles, was ist. Ihr könnt eine neue Chance bekommen. Und alles, was passiert ist, ist nicht Zufall. All die Propheten aus dem Alten Testament, ihr habt es einfach nicht gecheckt, aber alle haben darauf hingewiesen, dass dieser Messias Jesus leiden müsste. Ihr habt es nicht begriffen, aber all das beweist, dass Jesus Gottes Sohn, der Messias ist. Und dieser Jesus schenkt euch heute eine neue Chance. Deshalb verändert die Richtung eures Lebens. Fangt an, über Jesus anders zu denken und nehmt ihn an als der, der zu sein behauptet hat. Gottes Sohn, der Messias, der Retter. Und am Ende von seiner Predigt sagt er, Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Deshalb ist Jesus in dieser Welt gekommen, um uns zu segnen, um unser Leben gelingen zu lassen. Der Schlüssel dafür ist, dass wir uns von unseren verkehrten Wegen abwenden, sagen, Jesus, ich lasse mich darauf ein, auf deinem Weg. Du sollst die Steuer in meinem Leben übernehmen. Ich will mich von dir leiten lassen. Die körperliche Wiederherstellung von diesem Gelähmten weist auf die Fähigkeit von Jesus hin, auch die geistliche Lähmung in unserem Leben wiederherzustellen. Es werden nicht alle Probleme in dieser Welt für immer wiederhergestellt, sei das körperlich oder seelisch. Aber im gleichen Text sagt Petrus, Jesus Christus ist jetzt im Himmel, er regiert und eines Tages wird er wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird er alles, aber alles wiederherstellen. Und das ist unsere Perspektive. Aber in der Zwischenzeit können wir wissen, es gibt Kraft im Namen von Jesus. Es gibt keinen größeren Namen, es gibt keine größere Kraft als im Namen von Jesus. Von dieser Kraft spricht Jesus, wenn er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Es ist die gleiche Kraft. Sind wir uns bewusst, was für eine Kraft wir haben im Namen von Jesus? Ich habe mal von einer Frau gehört, bevor sie zum Glauben an Jesus Christus kam, war sie in der New Age-Bewegung. Als sie noch in den Fesseln vom Satan war, hatte sie die Fähigkeit, so spirituelle Kräfte wahrzunehmen. Und sie sagte, hey, ich erkannte die Christen vom Weiten. Warum? Weil eine Kraft von ihnen ausging. Aber die meisten sind nicht gefährlich, weil sie ihre Kraft nicht nutzen. Aber diejenigen, die ihre Kraft im Namen von Jesus nutzen, denen gehen wir aus dem Weg. Es gibt Kraft im Namen von Jesus. Der Feind weiß das und wir wissen das auch. Und glücklich sind wir, wenn wir diese Kraft auch annehmen und anwenden. Wo will Gott deine eigenen Grenzen sprengen? Was ist dein nächster Schritt für dich? Was hast du noch nie im Namen von Jesus getan? Ein kleiner Schritt. Er will dich nicht überfordern, aber mach einen kleinen Schritt, etwas, was du noch nie getan hast. Ich habe mich gefragt, was haben wir als Kirche von Jesus heute dieser Welt weiterzugeben? Unsere Kraft, unsere Ratschläge. Wir sind sowas von am Ende, wenn wir nur das anzubieten haben. Dann braucht es uns nicht mehr, dann sind wir ersetzbar. Eine Geschichte erzählt davon, im 12. Jahrhundert, einer der Päpste in Rom bekommt Besuch von Thomas von Aquin, das war ein sehr großer Gelehrter. Kennst du den? Der ist sehr bekannt, oder? Und der Papst zeigt die verzierten Gebäude von Vatikan, von der Petruskirche und sagt, ist nicht wahr, Thomas? Die Kirche kann heute nicht mehr sagen, Silber und Gold haben wir nicht. Und dann sagt Thomas, ja, das stimmt, aber ich sehe noch etwas anderes. Die Kirche kann auch nicht mehr sagen, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Was haben wir als Kirche von Jesus in dieser Welt den Menschen anzubieten? Wenn wir nur unsere Kraft und unsere Möglichkeiten haben, dann sind wir sehr arm geworden. Dann sind wir wie eine Frau, eine alte Frau aus dem Ende vom 19. Jahrhundert. Sie lebt in Irland an der Küste und irgendwann kommt die Elektrizität in ihrem Dorf. Und obwohl sie alt ist, sie ist eine wohlhabende Frau und sie entscheidet sich doch, als erste Strom in ihrem Haus zu bekommen. Es wird alles installiert, die Leitungen. Ein paar Wochen später kommt ein Mitarbeiter und fragt, funktioniert alles gut, habt ihr Strom? Wunderbar, es läuft alles gut. Und dann sagt der Mitarbeiter, Entschuldigung, aber Sie müssen mir etwas erklären, ich verstehe nicht ganz. Wenn ich Ihr Zähler ablese, merke ich, da gibt es kaum Bewegung. Verwenden Sie überhaupt Ihre Energie? Selbstverständlich. Jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, schalte ich das Licht an, zünde meine Kerzen an, schalte ich das Licht wieder aus. Es funktioniert. Die arme Frau. Vollen Zugang zu dieser Kraftquelle zu haben und ihr Haus hat sich nicht verändert. Und so ist es oft auch bei uns. Wir nehmen die Kraft von Jesus in Anspruch für unsere Rettung. Wir haben den Zugang, die Leitung funktioniert, aber wir machen das Licht aus. Was würde passieren, wenn wir das Licht anlassen würden? Dann würden wir mehr ausstrahlen in dieser Welt. Dann würden wir mehr bewirken können in dieser Welt im Namen von Jesus Christus. Trauen wir Gott zu, dass er genauso wirken kann wie damals? Manchmal haben wir einfach Angst, oder? Funktioniert es wirklich, wenn ich dich Kraft in Anspruch nehme? Was passiert? Was sagen die Leute? Oh meine Güte. Es kann peinlich werden. Aber es geht gar nicht um mich, es geht um Jesus. Wenn er nichts tut, dann sein Problem, nicht mein Problem. Ich habe es wenigstens versucht, oder? Und was für ermutigende Erfahrungen können wir machen, wenn wir merken, hey, es ist Kraft im Namen von Jesus. Es ist nicht einfach Theorie. Wisst ihr, gestern, als ich nach Hause ging, freute ich mich auf heute, weil ich wusste, ich erzähle euch nicht einfach Theorie, sondern es funktioniert. Es gibt wirklich Kraft im Namen von Jesus. Der hat gesagt, hey, was für eine Kraft. Dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte will uns einfach Mut machen, an einem großen Gott zu glauben und ihm zutrauen, dass er auch durch ganz gewöhnliche Menschen wie wir Großes bewirken kann, durch seine Kraft. Und wenn wir diesen inneren Wunsch in unserem Herzen haben, Jesus, ich will dich groß machen, dich verherrlichen, dich ehren, dann wird er uns auch Gelegenheiten schenken, diese Kraft sichtbar werden zu lassen. Was kann ein nächster Schritt für dich sein? Für manche von uns ist der nächste Schritt, dass du sagst, ich wende mich von meinen verkehrten Wegen ab, ich gebe mein Leben Jesus und ich sage ihm, du sollst mich führen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, frag einen von den Christen hier, die können dir erklären, wie du dich für ein Leben für Jesus entschieden hast. Wenn du das schon getan hast, der nächste Schritt könnte sein, dass du Jesus bittest und sagst, schenk mir Gelegenheiten und lass sie mich auch wahrnehmen und schenk mir auch Mut, im Namen von dir etwas zu tun, was ich selber nicht tun kann. Lass zu, werd offen, dass Gott dich braucht. Es gibt Kraft im Namen von Jesus. Ein nächster Schritt wäre zum Beispiel, dass du in deinem Gebets, Leben eine Leidenschaft für Gottes Kraft und Herrlichkeit entwickelst, dass du sagst, das ist mein tiefster Wunsch, wenn ich zu Hause bin, wenn ich im Alltag bin, wenn ich im Gottesdienst komme, das ist meine Erwartung und mein Ringen an Gott. Jesus, ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben als deine Kraft und deine Herrlichkeit. Es gibt Kraft im Namen von Jesus. Es gibt keinen größeren Namen, es gibt keine größere Kraft als im Namen von Jesus Christus. Deshalb stehen wir auf und danken wir Jesus dafür. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Sieger von Golgatha bist. Ich danke dir, dass du den Teufel und seine Mächte überwunden hast und dass du heute noch Wunder tust, dass du heute noch Menschen veränderst. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch deine Kraft durch die Reihen gehst und wir wollen nicht nur einfach Theorie haben, sondern auch Praxis. Und ich bitte dich jetzt, dass du deine heilende Kraft sichtbar werden lässt in unserer Mitte, deine ermutigende Kraft, deine wiederherstellende Kraft, deine befreiende Kraft, deine rettende Kraft, Jesus. Wir trauen dir Großes zu, unser Jesus, und ich bin so stolz dafür, dass ich dir zu dir gehören darf und dass in deinem Namen Kraft ist, die wir anwenden können. Halleluja, danke Jesus, dass du gegenwärtig bist und dass du in unserer Mitte wirkst. Amen.